Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallihallo. Hier sind wir wieder mit dem libertären Podcast, dem ernsten und satirischen Monatsrückblick für den Monat Mai. Wie immer haben wir witzige und leider auch nicht so witzige Beiträge für euch gesammelt. Diesen Monat geht es bei uns um die Berliner Soli-Gruppe für die Gefangenengewerkschaft, denn die eigentlichen Gewerkschafterinnen sitzen ja bekanntlich hinter Gitter und leisten dort ihre politische Arbeit. Außerdem schauen wir wieder mal auf ein Thema, das uns leider immer wieder begleitet, nämlich den fortlaufenden Ausverkauf der letzten Freiflächen in Berlin an InvestorInnen und ImmobilienspekulantInnen. Konkret geht es dabei um die Rummelsburger Bucht im Südosten Berlins, die in den kommenden Jahren unter anderem mit hochpreisigen Wohnungen zugebaut werden soll. Und wir wagen einen Blick in das spanische Dorf Fraguas, das seit einigen Jahren besetzt ist und derzeit kurz vor der Räumung steht. Gute Musik haben wir auch für euch rausgesucht. Normalerweise spielen wir ja doch recht viel Punk und andere analoge Musik. Deswegen gibt's diesen Monat einfach mal richtig viel Elektrokrams zu hören. Wir hoffen, ihr mögt es auch. Wir müssen uns auch dringend bei mehreren Leuten entschuldigen. Ihr habt sicher gemerkt, dass unser Aprilrückblick nur sehr kurz online verfügbar war. Weil wir intern kleine Kommunikationsschwierigkeiten hatten, haben wir es leider verpasst, uns das Okay für einen Beitrag von unserer Interviewpartnerin zu holen. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Deswegen haben wir auch unseren hochgeladenen Podcast wieder depubliziert, wofür wir uns bei allen anderen HörerInnen entschuldigen, die gespannt auf eine neue Folge unseres libertären Monatsrückblicks gewartet haben. Hoffentlich gibt's bald ein endgültiges Okay und damit dann auch den Rückblick für den April. Was die Nachrichten angeht, haben wir diesen Monat nicht so viel für euch rausgesucht. Schön zu hören war aber auf jeden Fall, dass es in verschiedenen Städten Deutschlands Besetzungen gab. So wurde zum Beispiel in Freiburg eine alte Polizeiwache besetzt und in Berlin ein neuer Wagenplatz eröffnet. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Ideen. Schreibt uns einfach eine Mail an aradio-berlin@riser.net oder schaut auf Twitter unter @aradio_berlin vorbei. Wir sind auch immer noch auf der Suche nach Leuten, die uns bei unserer Arbeit unterstützen oder mitmachen wollen. Auch dazu könnt ihr uns gerne schreiben. Alle vergangenen Podcasts oder unsere anderen hörbaren Projekte findet ihr unter aradio-blogspot.de. Schaut doch einfach mal vorbei. Jetzt aber erstmal los mit dem ersten Beitrag. Vogelgezwitscher und Wellenrauschen. So geht es derzeit noch zu, im nördlichen Teil der Rummelsburger Bucht im Osten Berlins, an der Grenze zwischen Friedrichshain und Lichtenberg. Auf zugewachsenen Industriebrachen stehen Bäume, Vögel singen. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Sollen doch die derzeit freien Flächen durch Gebäude ersetzt werden. Doch wer jetzt denkt, hier entstünde dringend benötigter, günstiger Wohnraum in der mietsteigerungsgeplagten Stadt, der befindet sich leider auf einem gut asphaltierten Holzweg. Hochpreisige Wohnungen, Gewerbeflächen und ein Aquarium, von denen es in Berlin bereits zwei gibt, sollen entstehen. Sozialwohnungen sind nur zu einem geringen Teil vorgesehen. Eine Person der Gruppe Bucht für alle erklärt die Pläne der InvestorInnen so.
Also in der Rummelsburger Bucht wurde der Bebauungsplan Ostkreuz beschlossen vor kurzem, Ende April. Und dieser Bebauungsplan sieht eine Bebauung mit unter anderem einem kommerziellen Aquarium Coral World vor. Außerdem haben zwei andere Großinvestoren sich beteiligt, und zwar einmal Investor Real Estate. Die wollen unter anderem Eigentumswohnungen bauen. Und Padovic gehören schon seit einiger Zeit einige der Flächen. Auf den Padovic-Flächen soll unter anderem teures Wohnen entstehen und teures Gewerbe. Es war für kurze Zeit auch mal ein Hotel in Planung. Das wurde jetzt wieder verworfen von Padovic. Dafür soll die Gewerbefläche dort entstehen. Und auch die HOVOG hat einen Teil der Fläche an der Rummelsburger Bucht bekommen und wird dort Wohnhäuser bauen, allerdings nur zu 50% Sozialbau.
Gegen die aktuellen Vorstellungen des Bezirks Lichtenberg und der Investorengruppe regt sich jedoch seit geraumer Zeit Widerstand. So wurde unter anderem in einer Ideenwerkstatt und unter Berücksichtigung der AnwohnerInnen und NachbarInnen ein alternativer Bebauungsplan erarbeitet.
Der Alternativplan unterscheidet sich von den Bebauungsplänen des Bezirks vor allen Dingen darin, dass wir die Fläche, die bisher kulturell genutzt wird, erhalten möchten und statt dem Wasserpark und dem kommerziellen Aquarium mehr Wohnfläche entstehen lassen wollen, und zwar auf eine gemeinwohlorientierte und nachhaltige Art und Weise. Der Alternativplan sieht vor, dass die Flächen genutzt werden für bezahlbaren Wohnraum und für bezahlbares Gewerbe und dass das Ganze als Kiezprojekt sich entwickelt, wo die Infrastruktur alles miteinander verbindet, und zwar auf eine Art und Weise, wo alle miteinander zusammenarbeiten und Projekte, die dort bereits stattfinden, wie zum Beispiel das Obdachlosencamp, was ja bis vor kurzem noch von Caruna betreut wurde, sich mit eingliedern können und ja, dass vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie gebaut wird, nachhaltig ist, nämlich aus nachhaltigen Rohstoffen gebaut wird und das Ganze auch ökologisch nachhaltig sich entwickeln soll und dass die Infrastruktur, die dort geschaffen wird, zum Beispiel die Kitas und die Schulen, auch als andere Nutzungsräume fungieren können. Sprich, dass, wenn die Auslastung nicht da ist für die Kitas oder die Schulen, auch der Kiez und die Gemeinschaft in dem Kiez die Räumlichkeiten für andere kulturelle Sachen nutzen können, dass gemeinschaftliche Gärten entstehen, dass Hausbegrünung entsteht etc.
Zu den Widerstandsaktionen gehörte aber nicht nur ein neuer Bebauungsplan. So wurde etwa versucht, mit Demonstrationen und einem Volksbegehren Druck auf den Berliner Senat und die Lichtenberger Bezirksverwaltung aufzubauen.
Also dieser Bebauungsplan, der ist ja schon extrem veraltet, der besteht ja schon seit den 90er Jahren im Prinzip. Und was in dem Widerstand bis jetzt gegen diesen Bebauungsplan passiert ist, ist eigentlich ziemlich viel. Es setzen sich schon seit geraumer Zeit sehr viele verschiedene Parteien mit diesem Bebauungsplan auseinander. Unter anderem gibt es seit 2014 sogar schon Anwohner und Leute, die davon betroffen sind, die eine sogenannte Ideenwerkstatt gegründet haben, wo das erste Mal so ein bisschen alle miteinander an den Tisch gekommen sind und sich darüber ausgetauscht haben, was dort eigentlich passiert soll und was wir eigentlich wollen, was dort passieren soll. Und über diese Ideenwerkstatt hinaus sind dann eben große Bürgerproteste auch entstanden. Also wir haben mehrere Großdemos gestartet, die Ende letzten Jahres angefangen haben im Prinzip. Davon gab es insgesamt 4, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben dieses Alternativkonzept entwickelt, zusammen mit Experten, Stadtplanern, Juristen, Architekten, aber auch alle aus der Umgebung, die sich daran beteiligt haben. Und das Alternativkonzept ist vor allen Dingen basierend auf Umfragen im Bezirk Lichtenberg entstanden. Das heißt, die Ideen der Anwohner und das, was sich dort eigentlich gewünscht wird und was eigentlich die Stadt auch dort braucht, wurden in diesem Alternativkonzept umgesetzt. Wir haben eine Petition über WEACT gestartet, die über 46.000 Menschen unterschrieben haben, um den Bebauungsplan zu stoppen. Wir haben mehrfach bei den verschiedensten Veranstaltungen im Rathaus Lichtenberg oder auch außerhalb von dort stattfindenden Veranstaltungen mit Politikern gesprochen, die maßgeblich diesen Bebauungsplan weiter vorangetrieben haben im Bezirk Lichtenberg. Wir haben eine Volksinitiative gestartet, bei der wir fast schon 20.000 Unterschriften gesammelt haben, die wir noch einreichen werden. Und wir haben auch beim Beschlusstag in der BVV demonstriert, unter anderem vor der Straße, aber auch im Saal selbst.
Trotz der vielfältigen Aktionen beschlossen die Abgeordneten der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg am 29. Mai den ursprünglichen Plan der Investoren, nicht ohne Intervention der Gentrifizierungsgegner der Bucht für alle.
Wie wir auf die Idee gekommen sind, war eigentlich, haben wir uns so ein bisschen in die Enge gedrängt gefühlt, weil diese BVV war eine Sonder-BVV. Die hätte aufgrund der Osterferien eigentlich erst Mai stattfinden sollen, Mitte Mai. Es gab daraufhin aber einen Antrag von der CDU, in einem Eilverfahren aufgrund besonderer Dringlichkeit in diesem Thema eine Sonder-BVV einzuberufen und in dieser Sonder-BVV eben den Bebauungsplan Ostkreuz auch zu beschließen. Das kam komischerweise auch kurz nachdem unsere Volksinitiative sehr gut angerollt ist. Wir haben das Gefühl, dass das tatsächlich Druck aufgebaut hat, obwohl wir vorher auch immer das Gefühl hatten, unsere Art von Bürgerbeteiligung wird eigentlich überhaupt nicht gehört. Und dann haben wir uns so ein bisschen gezwungen gesehen, irgendwie an diesem Tag nochmal richtig laut zu werden und irgendwie zu versuchen, gehört zu werden zumindest, dass das ein absoluter Fehler ist eigentlich des Bezirks, den teilweise die Politiker selbst schon eingeräumt haben. Aber Hauptsache bauen war eben irgendwie da das Motto. Und deswegen haben wir beschlossen, dort in der Versammlung eben unsere Meinung so laut wie möglich kundzutun. Die Hoffnung war eigentlich, dass da die Entscheidung eventuell auf einen anderen Tag vertagt wird und wir nochmal mehr Zeit bekommen, um eben eventuell andere Maßnahmen einzuleiten. Wir standen dann am Tag selbst dort. Wir haben eine Demonstration angemeldet. Allerdings, das war auch außerplanmäßig nicht wie immer in der Max-Taut-Aula in Lichtenberg, sondern auf dem HTW-Campus angesiedelt. Diese BVV, das war im Vorhinein alles schon extrem gut abgesichert mit mehreren Hundertschaften der Polizei, die dort waren und auch das Gebäude im Vorhinein schon abgeriegelt haben. Das heißt, es kam auch erstmal eigentlich niemand dort rein oder dort ran. Wir durften auch mit unserer Demonstration nur auf die Straße um die Ecke von diesem Gebäude quasi. Dann war es unheimlich schwer, in diesen Saal reinzukommen. Also eigentlich muss so eine Veranstaltung immer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Aber weil eben die Polizei schon wusste, dass wir dort mit der Demonstration sind etc. und dass das Thema eigentlich auch in den Medien extrem präsent und brisant ist, wurde dieser Saal eben abgeriegelt und nur diejenigen, die einen expliziten Redebeitrag, nämlich zu diesem Anwohnerinneneintrag, der dieses Alternativkonzept auch vorgeschlagen hat und eben die das Stoppen des Bebauungsplans erreichen wollte, der auch abgelehnt wurde in dieser Sitzung. Diese Vertrauenspersonen für diesen Anwohnerinneneintrag wären eigentlich die einzigen gewesen, die dort hätten in den Saal kommen können, weil diesen Anwohnern ein Redebeitrag zugestanden werden muss. Wir haben es aber dann geschafft, dass doch ein paar mehr Leute von uns dort drin sein konnten. Wir haben dann während der BVV eben unsere Meinung dort kundgetan, während von draußen die Demonstration richtig laut geworden ist. Also es war in dem Saal auf jeden Fall eine krasse Stimmung und eine krasse Atmosphäre und aber auch eine krasse Verdrossenheit der Politiker, die da saßen und einfach nur ja, das Ganze als so ein bisschen als Witz betrachtet haben. Also für die war, glaube ich, der Bebauungsplan auch schon beschlossene Sache, schon lange vor dieser Sitzung. Und wir haben es auch nur aufgrund einer Abgeordneten von den Grünen geschafft, Daniela Billig, die uns geholfen hat, Unterstützerinnen-Unterschriften von den Abgeordneten zu bekommen, um dort Redebeiträge in der BVV zu kriegen. Und das wären eigentlich 15 an der Zahl gewesen, davon wurden aber auch nicht alle gehört, weswegen wir da auch der Meinung sind, dass während der BVV die Geschäftsordnung verletzt wurde und wir nochmal versuchen werden, den Beschluss an sich anzufechten.
Unerwartete Unterstützung bekamen die AktivistInnen zudem von Leuten der Berliner Besetzen-Kampagne, die wenige Tage zuvor eine der zu bebauenden Industriebrachen okkupiert und einen Wagenplatz eröffnet hatten. In einer Erklärung auf Indymedia schreiben die BesetzerInnen:
Wir von der Wagengruppe Diesel A haben heute die Hauptstraße 1 an der Rummelsburger Bucht besetzt. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die derzeit an der Straßenkante im Laster stehen und leben. Damit gehören wir zu den zahlreichen Menschen, die in Berlin derzeit keinen Platz mehr finden, die Wohnungen sind unbezahlbar geworden und auch die Wagenplätze sind überfüllt. Wir stehen hier an der Rummelsburger Bucht, aber nicht durch Zufall. Hier in der Rummelsburger Bucht zeichnet sich ein Bild ab, wie es derzeit überall in Berlin zu sehen ist. AnwohnerInnen und alternative Wohn- und Lebensprojekte werden von kapitalistischen Bauprojekten verdrängt. Denn das, was zählt, ist Wachstum, Mehrwert und Effizienz und nicht die Bedürfnisse der Menschen und der Schutz von Biotopen. Die Besetzung dieses Grundstücks in der Rummelsburger Bucht ist eine Positionierung. Wagenplatzkämpfe sind für uns nicht isoliert zu betrachten. Sie sind Teil von Kämpfen gegen die Durchsetzung von Kapitalinteressen der Stadt. Wir besetzen dieses Grundstück, um klarzustellen, dass wir uns einerseits mit den hier in der Bucht, aber auch berlinweiten Kämpfen um Lebensraum, alternative Lebensweisen, unkommerzielle und autonome Nutzungen verbünden.
Der Bebauungsplan wurde beschlossen. Der Bau des neuen Aquariums und von mehr Eigentumswohnungen scheint bereits in Sack und Tüten zu sein. Oder doch etwa nicht? Unsere Interviewpartnerin von der Bucht für alle erklärt:
Also wir werden auf jeden Fall die Volksinitiative noch einreichen. Uns fehlen noch ein paar Unterschriften, weil eben ein hohes Maß immer an ungültigen Unterschriften dabei ist, prozentual gesehen. Und dem wollen wir einfach entgegenwirken, bevor wir das einreichen. Deswegen sammeln wir immer noch Unterschriften. Das heißt, wer Lust hat, bucht für alle at noblocks.org. Da findet ihr unsere Unterschriftenlisten und die könnt ihr weiterhin fleißig ausfüllen oder in eurem Freundeskreis verteilen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall an der Geschichte Volksinitiative dran und gerade ist so ein bisschen das größte Thema, was wir haben, juristische Beratung. Also wir sind dabei auszuloten, ob wir eben realistische Chancen hätten, ein sogenanntes Normkontrollverfahren einzuleiten. Das prüft eben vom Bebauungsplan selbst, ob dort irgendwelche Fehler enthalten sind. Und das ist eigentlich bei jedem Bebauungsplan die Sache, dass dort immer irgendwelche kleinen Fehler drin sind. Man weiß eben nur nicht, sind das tatsächlich Fehler, die einem juristisch so viel Power geben, dass man nicht eventuell nur eine kleine Veränderung dann in dem Bebauungsplan erwirkt und der dann trotzdem weiter umgesetzt wird. Aber die Verletzung der Geschäftsordnung während der BVV ist eben auch etwas, was in diesem Normkontrollverfahren abgehandelt werden würde. Deswegen sind wir gerade dabei, juristischen Beistand zu ersuchen und Beratung uns einzuholen. Und dann werden wir eventuell tatsächlich gegen diesen Beschluss klagen. Das heißt, unsere Initiative macht auf jeden Fall weiter. Wir werden uns auch mal über künstlerische Projekte oder ähnliches Gedanken machen. In der Bucht passiert ja auch gerade super viel. Es haben sich ja auch Leute zusammengetan und den Wagenplatz, den neuen Widerstrand gegründet, der dort vor Ort eine Art Kiezbrache im Augenblick gestaltet. Genau, es wird auf jeden Fall, bevor dort sowieso irgendetwas passiert, weil das in den nächsten Jahren erstmal nicht so ganz absehbar ist, wie schnell das alles vorangeht. Deswegen haben wir auch noch ein bisschen zeitlichen Puffer, um dort eventuell eine Klage oder anderes voranzutreiben. Und wir werden es auf jeden Fall den Herrschaften Investoren schön schwer machen. Ja, also wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, es gibt auch eine E-Mail-Adresse, buchtfueralle@web.de. Da könnt ihr uns gerne hinschreiben und uns Bescheid geben, dass ihr dabei seid. Ihr könnt gerne Unterschriften ausfüllen. Wenn ihr Bock habt, malt Transparente oder Plakate und hängt die an die Bauzäune in der Bucht. Ja, lasst euch einfach verschiedene Projekte einfallen. Kommt und helft zum Beispiel beim Müll aufsammeln. Es gab neulich auch schon eine Aktion in der Bucht, den Müll dort zu entfernen, weil das auch immer was ist, was uns irgendwie so ein bisschen nicht in die Hände spielt, wenn es da halt irgendwie super dreckig aussieht, weil das alles wieder zurückgeführt wird auf die Menschen, die dort den Platz besetzen oder das Obdachlosencamp etc. pp., obwohl das gar nicht immer diejenigen sind, die da maßgeblich dran Schuld haben. Aber es ist einfach eine große Unterstützung auch für uns, wenn uns Leute helfen, dort aufzuräumen, und kommt zum Widerstrand, zum Wagenplatz und gestaltet die Kiezbrache mit, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielleicht gibt es noch eine Demo oder so. Genau.
Mehr Infos zur Gruppe und alle Neuigkeiten findet ihr unter buchtfueralle.noblocks.org. Als nächstes hört ihr keinen Beitrag, sondern Musik. Pocky DJ mit Springtime. Ihr habt sicher schon mal von der Gefangenengewerkschaft gehört. Das ist eine Organisation, die sich vor allem im Knast, aber auch mit Soli-Gruppen von außen für die Arbeitsrechte von Gefangenen einsetzt. Gegründet wurde die Deutsche Gewerkschaft 2014 in der JVA Tegel. Wir haben uns mit ihrer Berliner Soli-Gruppe getroffen.
Wie versprochen, beschäftigen wir uns in diesem Beitrag erneut einmal mit Gefangenensolidarität. Dafür haben wir eine Person von der Berliner Soli-Gruppe für die Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisation, kurz GGBO, getroffen und mit ihr über die Arbeit der Gruppe gesprochen. Als erstes hat uns interessiert, was die GGBO ist, was die Soli-Gruppe ausmacht und wie ihre gemeinsame Arbeit aussieht.
Genau, die Gefangenengewerkschaft, / bundesweite Organisation, die hat sich im Mai 2014 in der JVA Tegel gegründet. Die Motivation war, dass vor allem von Einzelpersonen damals oder einzelnen Gefangenen, dass die Spaltung innerhalb der Gefangenschaft unglaublich hoch ist. Das heißt, Gefangene unter sich, da gibt es viele Differenzen, die dann auch immer wieder sichtbar werden. Und die Idee war quasi, dass man Gefangene zusammenführt und gemeinsam Kämpfe führt und hat dafür quasi ja Inhalte gesucht. Und wo man dann schnell erkannt hat, war, dass sich alle Gefangenen einig sind in der Frage nach Mindestlohn und Rentenversicherung, weil die Gefangenen nur 1 bis 2 Euro die Stunde verdienen für ihre Lohnarbeit hinter Gittern und auch nicht in die Rentenversicherung bzw. in das Sozialversicherungssystem mit einbezogen sind. Genau, und deswegen hat man schnell erkannt, das ist auf jeden Fall ein Interessenfeld, wo alle Gefangenen sagen, ja, dafür wollen wir einstehen. Deswegen hat man das dann als quasi Kernforderung genommen. Die grundlegende Idee ist aber vor allem, diese Spaltungslinien innerhalb der Gefangenschaft zu überwinden mit diesen Kernforderungen eben und gemeinsam Kämpfe zu führen. Und die Soli-Gruppen wiederum, die haben sich dann relativ kurz nach der Gründung der GGBO außerhalb der Anstaltstore zusammengefunden und gegründet, um eben die GGBO zu supporten, weil schnell erkannt worden ist auch, dass Gefangenenbelange in öffentlich kaum Gehör. Und es ist für Gefangene auch sehr, sehr schwierig, an die Öffentlichkeit zu treten. Und deswegen brauchte es dann ganz, ganz dringend eine Unterstützungsstruktur außerhalb der Anstaltstore. Genau, und so sind wir mittlerweile jetzt 5 Soli-Gruppen, also in Nürnberg, Leipzig, Jena, Berlin und Köln. Und die unterstützen dann wiederum alle Gefangenen in den jeweiligen Bundesländern bei ihren Kämpfen. Die Soli-Gruppen sind jeweils für sich autonom organisiert. Das heißt schon, also klar, wir sprechen uns auch gegenseitig ab und informieren uns. Also da findet auf jeden Fall ein Austausch statt, aber jede Gruppe agiert quasi für sich autonom. Wir hier in Berlin bezeichnen uns schon als Anti-Knast-Gruppe und die Organisation läuft dann wie folgt. Gefangene schreiben uns, also meistens läuft das so rum an, schreiben uns, welche Kämpfe sie führen wollen und ja, wir unterstützen die dann in Form von Öffentlichkeitsarbeit, in Form von direkt auf der Straße Kundgebungen, Demonstrationen. Genau, also die Organisation ist sehr einfach, insofern als dass Gefangene uns anschreiben, uns das mitteilen, was sie machen wollen und wir das dann unterstützen, solange es ins Selbstverständnis passt. Genau, so läuft es ungefähr von der Organisation her.
Dann wollten wir natürlich wissen, was aktuelle Kämpfe der Gewerkschaft gemeinsam mit der Soli-Gruppe sind.
Also wie gesagt, unterscheidet sich von Soli-Gruppe zu Soli-Gruppe. In Berlin jetzt gerade ist es so, dass wir ziemlich viel beschäftigt sind mit der JVA Tegel, weil da gerade die Anstalt sehr, sehr repressiv gegenüber den einzelnen Gefangenen agiert. Das heißt, Gefangene werden zwangsverlegt, werden verhört, es gibt unglaublich viele Disziplinarmaßnahmen, heißt, denen werden irgendwie Fernseher entzogen, also auf der Zelle oder auch vermehrt eingeschlossen. Und da arbeiten wir gerade sehr stark gegen die anstaltsinterne Repression und vor allem im Knast in Neumünster beklagen sich die Gefangenen immer wieder über eine mangelnde medizinische Versorgung, heißt, der Anstaltsarzt fehlt irgendwie 3-4 Mal die Woche und darunter leiden dann sehr, sehr die Gefangenen. Und in der JVA Bützow, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, da leiden auch gerade ganz viele Gefangenen, die haben vor einem halben Jahr, glaube ich, war das, da sind sie sehr an die Öffentlichkeit gegangen, also auch selbstständig, haben den NDR kontaktiert und haben dann damals irgendwie ganz krass Öffentlichkeitsarbeit betrieben, was ja die JVA Bützow angeht und die Missstände quasi hinter Gittern deutlich gemacht. Das hat der JVA nicht so sehr gefallen, dass quasi in der kommerziellen Presse die JVA Bützow krass angepriesen worden ist und genau somit müssen die jetzt auch mit der Repression irgendwie umgehen. Das heißt, gerade aktuelle Kämpfe sind vor allem, ist so eine Antirepressionsarbeit hinter Gittern, kann man sagen. beschweren sich vor allem, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen paradox an, aber die beschweren sich vor allem über zu wenig Personal. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, wenn Gefangene mehr Personal fordern. Aber das Problem ist, dass natürlich jeder Schritt im Knast muss mit einem Beamten oder einer Beamtin passieren. Das heißt, wenn die dann wiederum fehlen und ein Gefangener zum Beispiel dort war, das so Lockerung eigentlich gewährt bekommen hat, also eigentlich Ausgänge machen konnte, können die aber nicht stattfinden, wenn die Beamten oder Beamtinnen nicht dort sind. Also noch ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Einschluss krass zunimmt. Heißt, die Beamtinnen sind ja dann auch eigentlich dafür zuständig, die Zellen aufzuschließen und genau da irgendwie so eine Art Ausgang zu gewähren. Das konnte dann alles nicht stattfinden. Heißt, so ein 23-Stunden-Einschluss am Tag wurde dort zur Normalität, weil eben Beamtinnen fehlen. Jedenfalls war das immer die Aussage der JVA Bützow, dass wir können nicht aufschließen, weil Beamtinnen sind nicht vor Ort, die aufschließen können. Genau, und deswegen war die Hauptforderung von denen vor allem auch mehr Personal, beziehungsweise auch hier eine bessere medizinische Versorgung, weil die eigentlich in allen Knästen miserabel ist. Genau, und das waren vor allem die Hauptforderungen der Gefangenen, oder sind sie immer noch.
Im Anschluss an die Diskussion des Anti-Knast-Cafés im Kiezhaus Agnes Reinhold, worüber wir im März-Podcast berichtet haben, wollten wir noch einmal nachfragen, warum die GGBO und die Soli-Gruppe eine Unterscheidung in soziale und politische Gefangene nicht für sinnvoll hält und inwieweit das auch manchmal die Arbeit erschweren kann.
Genau, wir machen das nicht, weil das liegt vor allem daran, dass also zum einen sind wir eine Unterstützungsstruktur für alle Gefangenen. Die GGBO hat ein Selbstverständnis, was wir natürlich als Unterstützungsstruktur auch annehmen. Das wäre ja sonst auch ein bisschen unsinnig. Und dieses Selbstverständnis sagt, dass unabhängig von Delikt und von Herkunft, von Geschlecht, können sich alle Gefangenen innerhalb der Gefangenengewerkschaft organisieren. Außer, das ist das einzige Ausschlusskriterium, sobald Gefangene innerhalb der Knäste quasi menschenfeindlich agieren. Aber quasi die, ich sag mal, Vergangenheit oder das Delikt spielt keine Rolle. Das ist zum einen. Zum anderen bezeichnen wir uns schon als Anti-Knast-Gruppe. Das war für uns von vornherein klar. Das ist für uns aus dem politischen Selbstverständnis heraus, dass wir herrschende Verhältnisse verändern wollen und wir der Meinung sind, dass es irgendwie unsinnig ist, ich sag mal, irgendwie gegen Cops zu wettern und zu sagen, das geht gar nicht und irgendwie gegen, ja, prügelnde Cops zu demonstrieren oder generell gegen den Staat, aber Knast irgendwie okay finden, entspringt für uns keiner, ja, ich sag mal, staatsfeindlichen Analyse. Für uns ist Knast ein Teil der herrschenden Ordnung und vor allem dafür da, die herrschende Ordnung aufrecht zu erhalten. Und genau, deswegen wollen wir uns auch gegen diese, ja, wir nennen es auch staatliche Zwangsinstitutionen wehren und fordern eben Abschaffung der Knäste, eingebunden in alle anderen Kämpfe, die geführt werden gegen Faschismus, Sexismus, jede Form von Diskriminierung, Unterdrückung. Deswegen war für uns auch klar, den Unterschied machen wir nicht, weil alle, ich sag mal, bürgerliches Wort dafür ist, glaube ich, Straftat. Also alle Delikte, oder wie man das auch nennen will, die sind ja eingebunden in derzeitige Verhältnisse. Also, und auch gebunden an bürgerliches Gesetzbuch. Und für uns deswegen war dieser Unterschied von vornherein eigentlich, ja, keine Diskussion. Wir haben gleich gesagt, den machen wir nicht. Genau. Also schwierig wird es natürlich vor allem, das haben wir dann immer wieder, wenn Menschen uns fragen, ja, wie geht ihr denn mit Taten um, die moralisch verwerflich sind und wie könnt ihr dann diese Menschen unterstützen? Die Frage, ja, die haben wir immer wieder und wir sagen dann auch immer wieder, klar, das ist keine Frage, wir müssen eigene Grenzen ziehen, wir müssen für uns festlegen, was in Ordnung ist und was nicht und müssen diese Grenzen auch wiederum anderen aufzeigen. Aber es kann für Menschen, die diese Grenzen quasi überschritten haben, Knast nicht die Perspektive sein, weil Knast eben, ja, die Verhältnisse nicht verändert, sondern sogar tatsächlich verschärft. Knast ist ja Spiegelbild der Gesellschaft, nur in sehr viel krasserer Form. Heißt, alle Probleme, die wir draußen haben, auch alle, ich sag mal, Unterdrückungsmechanismen, die finden wir im Knast auch, nur sehr viel krasser, sehr viel gebündelter. Und wir fest davon überzeugt sind, dass Knast keine gesellschaftlichen Probleme löst, sondern eher verstärkt. Und das ist dann immer so eine theoretische Diskussion von uns, ja, wie gehen wir damit um, dass wir Menschen unterstützen, die Taten begangen haben, die moralisch verwerflich sind. Für uns ist auch klar, Knast kann keine Perspektive für diese Menschen sein.
Zum Schluss hat uns noch interessiert, wie wir und ihr solidarisch mit der Soli-Gruppe sein können und was sie brauchen, um noch mehr für die Gefangenen tun zu können.
Ja, was wir brauchen ist auf jeden Fall, wir freuen uns immer wieder, wenn wir mit anderen, ja, Organisationen, Gruppen zusammenarbeiten können, weil wir natürlich auch, wir sind eine Anti-Knast-Gruppe, heißt, wir sind keine Riesengruppe. Genau, wir freuen uns immer über direkte Unterstützung. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute direkt mitmachen wollen, das auch. Genau, aber ansonsten, auch wenn Menschen jetzt nicht direkt in der Arbeit mitmachen wollen, freuen wir uns immer über, ja, ich sag mal, Zusammenarbeit mit anderen Einzelpersonen, Gruppen, Initiativen, Organisationen. Das ist für uns total wichtig, aber alleine schaffen wir den Kampf überhaupt nicht. Also darauf sind wir auch angewiesen. Genau, das ist so das, worüber wir uns am meisten freuen, an direkter Unterstützung.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alles Wissenswerte über die Gefangenengewerkschaft auf der Webseite ggbo.de.
someday get beaten and not as locked up. For fighting for a world that's less fucked up. And if you think different and if you misbehave, they will lock you up, they will put you in a cage. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Systematic violence to all that object, getting tied with your hands to your bed. And this is what they call justice. This is what they call fair. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Tear apart the walls that keep us from each other. And I wish I knew you were safe, but you just never know. In the hands of the state. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other.
Das war System Failure mit Tear Apart the Walls. Ja, das war kein Elektro, aber dafür hat's thematisch ja ganz gut gepasst. Jetzt geht's aber weiter mit einem Elektrostück, Pocket DJ und I Have a Dream.
I'm
ihr wisst, berichten wir immer wieder auch über Ereignisse, die sich nicht in Berlin oder Deutschland abspielen. Diesmal waren Freunde in der spanischen Sierra Norte und haben das besetzte Dorf Fraguas besucht.
Seit 20 Minuten rumpelt es auf der Schotterpiste. Was langsam zwischen den Kiefern immer wieder kurz zu sehen ist, sieht von weitem gespenstisch aus. Eingefallene Mauern, Bäume und stachelige Sträucher, die wachsen, wo einst Dächer waren, Ruinen. Ein Ort der Vergangenheit, vergessen an einem Berghang. Vieles hier lässt auf ein verlassenes Dorf schließen. Wären da nicht die aufgeregt bellenden Hunde, die riesige Solaranlage und der langsam aufsteigende Rauch aus den Schornsteinen einiger Häuser. Zwischen den Ruinen sind neu gedeckte Dächer zu sehen. Das also ist Fraguas, ein besetztes Dorf im spanischen Hinterland, 200 Kilometer vor den Toren Madrids.
Y me van a dar la razón las urnas de la tierra. No voy a levantar mis armas contra quien las tiene más largas. No voy a levantar mis palabras ante quien no sabe escucharlas. Pero voy a levantar hogar, voy a levantar la tierra, voy a levantar la gente hasta que mane. Voy a echar raíces que siempre estuvieron y vamos a ser muchas y no podrán permitirse el lujo de reprimirnos porque no estaremos mirando sus pantallas ni sus leyes antidemocráticas. Vamos a ir al principio de los términos cuando no había términos porque el hogar era simiente. Vamos a hacernos un hueco en las urnas de la tierra y vamos a plantarlo y ararlo. Vamos a cosechar nuestros propios semilleros y entonces será democracia. Y entonces seremos pueblita autogestionada que pronto querrá hacer leyes y pronto cimentará sus muros. Y querrá hacerlas cumplir y tendrán que venir nuevos jóvenes y viejos jóvenes a criticarnos.
Als sie vor mittlerweile 6 Jahren auf Suche gingen und Fraguas in den Vorläufern der Sierra Norte entdeckten, wussten sie sofort, dass sie hier ihr selbstverwaltetes Dorf aufbauen wollen. Erzählt Auri, eine der Besetzerinnen. Mittlerweile leben wieder 10 bis 15 Menschen im Dorf. Doch das war mal anders.
Pues antes de la expropiación del 69...
Vor 1969, also vor den Räumungen, war Fraguas ein ganz normales Dorf. Es hatte zwischen 200 und 250 EinwohnerInnen. Wie fast alle in der bergigen Gegend um die Sierra Guadalajara arbeiteten auch die BewohnerInnen von Fraguas in der Landwirtschaft.
Vor den Räumungen. Denn Fraguas wurde nicht einfach verlassen und vergessen. Wie vieles in Spanien hängt es mit der faschistischen Diktatur Francisco Francos von 1936 bis 1975 zusammen. Er ließ Fraguas und viele andere Dörfer räumen. Das hatte verschiedene Gründe. Einerseits, weil dort die Bevölkerung besonders gut organisiert und schwer kontrollierbar war. Andererseits, um die Landstriche ökonomisch und ökologisch besser ausbeuten zu können. Und fürs Militär.
Als unser Kollektiv Fraguas entdeckte, fand es nur noch Ruinen. Denn nach den Räumungen im Jahr 1969 wurde das Dorf in den 90er Jahren als militärisches Übungsgebiet genutzt und zu großen Teilen zerbombt.
Die Diktatur ließ das Dorf zerstören und bepflanzte das gesamte Gebiet mit Kiefern. Seitdem sieht die Landschaft aus wie jede Monokultur in Brandenburg. Der Wald wird profitorientiert bewirtschaftet und wurde zeitgleich zum Naturschutzgebiet erklärt. Wie so vieles in Spanien überlebte auch dieser widersprüchliche Zustand Franco. Fraguas ist auf dem Papier bis heute kein Dorf, sondern Teil eines Naturschutzgebiets. Das Gebiet enthält jedoch kaum noch schützenswerte Flora und Fauna, sondern wird wie ein Acker zur Produktion von Holz genutzt. Diesem Widerspruch widersetzten sich die heutigen BewohnerInnen, als sie 2013 das Dorf wieder mit Leben füllten.
Am Anfang hatten wir nur ein paar Zelte und ausgebaute Transporter, in denen wir lebten. Doch zum Winteranfang war das erste Haus gebaut und das Dach gedeckt, um uns vor der Kälte und dem Schnee zu schützen.
Heute ist das Dorf gewachsen. Ein Gemeinschaftshaus, 2 Wohnhäuser und eine große Werkstatt mit Brauerei sind an dem Dorfplatz aus den alten Mauern entstanden. Das Wasser kommt aus der alten Quelle aus den Bergen. Auf einer der Terrassen unterhalb der Häuser pflanzen sie Tomaten, Kartoffeln und vieles weitere an. Auri und ihre GefährtInnen sind beeindruckend aktiv. Fast jeden Tag arbeiten sie 6 bis 7 Stunden an den Natursteinhäusern oder im Garten. Die Arbeiten führen sie meist im Kollektiv durch. Dann deckt beispielsweise eine Gruppe das Dach eines Wohnhauses mit roten Ziegeln, während eine zweite den Garten für das Pflanzen der Tomaten vorbereitet. Dani, ein besonders motivierter Bewohner, meint, dass sie in den nächsten 5 Jahren 10 Häuser wieder aufbauen wollen. Doch die Idylle ist gefährdet.
Schon zu Beginn kam die Guardia Forestal oft vorbei und identifizierte einige Personen. Diese wurden später angezeigt und verurteilt.
6 BewohnerInnen, die vor Jahren von der Forstpolizei identifiziert wurden, wurden in erster Instanz für illegale Besiedlung zu 1,5 Jahren Haft verurteilt. Außerdem sollen sie die Kosten für die Zerstörung ihrer Häuser tragen. Der Fall hat in ganz Spanien für Schlagzeilen gesorgt und das besetzte Dorf bekannt gemacht. Viele verstehen nicht, warum die Provinzregierung sie bekämpft. Guadalajara hat mit 2 Menschen pro Quadratkilometern eine der geringsten Bevölkerungsdichten Europas. Während Madrid und Barcelona mit Gentrifizierung zu kämpfen haben, stirbt das Hinterland aus. Aktuell stehen in Spanien ca. 2500 Dörfer leer. Doch Fraguas ist nicht allein. Viele widersetzen sich der drückenden Autorität des postfrankistischen Staates.
Unser Projekt in Fraguas hat ein libertäres Grundverständnis. Wir haben uns von den besetzten Dörfern im Norden, zum Beispiel in Navarra, Huesca und Katalonien, inspirieren lassen, mit denen wir eng vernetzt sind.
Auch in der Umgebung stehen viele hinter dem Dorf. Ehemalige BewohnerInnen kommen regelmäßig vorbei. Dann erzählen sie von den Jahren vor der Räumung und besuchen den alten Friedhof, den die BesetzerInnen wieder instand gesetzt haben. Doch Fraguas ist kein Ort der Vergangenheit mehr, auch wenn die Regierung der Provinz Guadalajara das gerne so hätte. Wenn es nach Auri und den anderen BesetzerInnen geht, ist Fraguas ein Ort der Zukunft.
Was ich mir für Fraguas wünsche, ist, dass es einfach ein Dorf mehr wird. Ein Dorf mehr im Netz der besetzten und selbstverwalteten Dörfer in Spanien. Dass wir eines Tages Vorbild und Bezugspunkt für neue Dörfer werden, so wie es die Dörfer im Norden für uns waren. Dass wir als Dorf mehr Kontakte knüpfen und uns als Bewegung vergrößern, über die Grenzen des spanischen Staats hinaus.
La gente cuando escapa no tiene correas que dejando miedos libres somos más felices. ¿Cuántas veces un llanto en vacío? Esos que se esconden en la razón dicen que no sienten ya ni el frío, arden de impotencia en su interior y no tienen ni idea de qué pasa y que la masa siga la marea. La gente cuando escapa no tiene correas que dejando miedos libres somos más felices. ¿Cuántas oportunidades marchan? Me dices. ¿Cuánto estás dispuesta a esperarle?
Mittlerweile überschlagen sich die Ereignisse in Fraguas. Die sich selbst sozialistisch nennende Regionalregierung hat sämtliche Gespräche mit den BesetzerInnen aufgekündigt und besteht auf einer Räumung. Fast gleichzeitig hat das spanische Verfassungsgericht eine Klage der 6 Verurteilten zurückgewiesen. Damit ist ihr Urteil rechtskräftig und das besetzte Dorf akut bedroht. Von einem Räumungsversuch ist in den nächsten Monaten auszugehen. Falls ihr also noch Zeit im Sommer habt und noch nicht wisst, wohin, die BesetzerInnen freuen sich über Unterstützung. Falls ihr plant, nach Fraguas zu reisen und mehr Informationen braucht, schreibt uns und wir leiten euch weiter. Ihr habt gerade Boogie Belgique mit Little White Duck gehört. Mit selbiger Combo geht's auch gleich weiter mit dem zweiten Stück Elektroswing, nämlich Dance with the Democrat. Und danach wird's spannend, wenn wir wieder abtauchen in die fabelhafte Welt der Wo herrscht Anarchie.
Ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Diesen Monat in Wo herrscht Anarchie begeben wir uns wie immer auf die Spuren der Anarchie in der deutschsprachigen Presse. Unseren ersten Halt machen wir bei pcgameshardware.de. Ja, denn auch in dem Medium der Computerspiele, das leider oft dem reaktionär erscheinenden Publikum zugetan ist, ist die Anarchie unterwegs. So heißt es im für Fachfremde geradezu kryptischen Titel des Artikels Anno 1800, der Anarchist samt Abtrünnige als DLC-Erweiterung im dritten Update. Ah ja, der Anarchist und die Abtrünnigen im historischen Setting. Aber worum geht's? Im Text heißt es weiter, der Anarchist, das ist ein neuer Nicht-Spieler-Charakter mit einem Schwierigkeitsgrad von 2 Sternen, der die Menschen von der kapitalistischen Unterdrückung zu befreien versucht. Na, soweit so einleuchtend. Wir nehmen mal an, einer der Sterne ist rot und der andere schwarz. Und ja, den Schwierigkeitsgrad kennen wir ja alle. Vielleicht hat die Anarchie in diesem Computerspiel ja hilfreiche Tipps für uns hinterlassen. Seine antikapitalistische Propaganda verbreitet der Anarchist nicht nur über Banner, Flaggen und Plakaten, sondern auch über mit Megafonen ausgestattete Türme. Ah ja, in der Zeit, als es noch kein Radio, aber Megafone gab? Weiter geht es nach Österreich. Dort feiern nicht nur die niederländischen Wenger Boys mit ihrem antifaschistisch neu interpretierten Hit Going to Ibiza ein Revival. Anscheinend ist auch die Band Scooter Hand in Hand mit der Anarchie am Werk. So lesen wir auf OE24, bis jetzt herrschte eine Art Scooter-Anarchie. Nun in einem Land, das erst kürzlich Faschisten an die Macht gebracht hat, muss die Anarchie wohl Bündnisse eingehen, wo sie nur zu finden sind. Aber Moment. Im nächsten Satz heißt es, die beliebten Elektroroller rasten am Gehsteig sowie auf der Straße. Ah, Scooter, das Fortbewegungsmittel, nicht Scooter, Hyper, Hyper. Ah, so. Scheint, als sei der österreichische Staat trotz aller Umbrüche wohl so oder so dahinter, die Scooter-Anarchie zu beenden. Ab jetzt müssen die Roller auf Radwegen fahren. Ist keiner vorhanden, muss die Straße genommen werden. Jawohl, die Straße muss genommen werden. Ob mit Scooter unter den Füßen, in den Ohren oder auch einfach ohne. Solange es um die Anarchie geht. Bleiben wir in den Bergen und schauen in die Schweiz. Dort verkündet die Seite watson.ch Schwitzerdeutsch oder Schweizerdeutsch. In Mundart herrscht Anarchie. Oh ja, in der nicht normierten Sprache fühlt sich die Anarchie wohl. Und dabei zieht sie natürlich die Keime der Revolution an sich. Wer ein Smartphone hat, kann sich dem geschriebenen Dialekt kaum mehr entziehen. Vor allem die Jungen schreiben praktisch ausschließlich auf Schweizerdeutsch. Ja, selbst die zur Unterdrückung und Disziplinierung ausgerichteten Technologien werden von der Anarchie subversiv unterwandert. Der Artikel kommt daher zum hoffnungsvollen Ausblick: Auf WhatsApp herrscht Anarchie. Kommen wir wieder nach Deutschland. Hier titelt die Zeit: Pädagogik zum Gruseln. Darunter geht es um ein Buch eines reaktionären Typen und seines Wehklagens über die Fortschritte der sich befreienden Gesellschaft. Denn wie die Zeit konstatiert, in deutschen Bildungsanstalten herrscht die offene Anarchie. Das klingt wieder optimistisch, aber hey, in diesen Zeiten tut es ja auch mal gut. Jedenfalls äußere sich diese nun geöffnete Anarchie im Bildungswesen dadurch, dass sich die Erwachsenen danach weitgehend auf den Beobachterstatus zurückgezogen hätten. Ha, noch einmal jung sein. Klingt ja gut, aber die kruden Thesen des reaktionären Buchautors verkehren natürlich die Situation. Dieses autonome Arbeiten überfordere die Kinder und raube ihnen die Chance zu lernen und sich zu entwickeln. Natürlich alles Quatsch. Die Anarchie erlaubt es den Autonomen ja erst, sich nicht mehr die Lebenszeit rauben zu lassen und mal was Neues zu entwickeln. Zum Abschluss noch eine letzte gute Nachricht für alle Fußballfans. Nicht zuletzt im Hinblick auf die kommende Meisterschaft der Frauen. Denn wie in der Thüringer Allgemeinen verlautbart wird, es herrscht Anarchie im gelobten Fußballland. Ungeachtet des restlichen Artikels, der wirklich eher so semi-interessant ist, belassen wir es für diesen Monat bei dieser ebenfalls hoffnungsvollen These. Vorausgesetzt, wir sind uns alle einig, dass das Fußballland überall dort ist, wo Fußball gespielt wird und absolut losgekoppelt von irgendwelchen Nationalstaaten und ihren Grenzen.
Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unseres libertären Monatsrückblicks angekommen. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit und viel Freude beim Hören. Alle Links und Informationen findet ihr wie immer auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal.